zwischen Transparenz und Verschwiegenheit. Ein Streifzug durch Datenschutz, Compliance und Informationssicherheit. Lassen Sie uns heute gemeinsam in die faszinierende Welt der Begriffe eintauchen, die wie Tarnkappen durch unsere moderne Arbeitswelt schweben. Vertraulichkeit, Compliance-Management-Systeme, Data Loss Prevention, Whistleblower-Richtlinien, Datenschutzfolgenabschätzungen und natürlich der gute alte Code of Conduct. Beginnen wir dort, wo alles beginnt, beim Datenursprung. In einer Welt, in der jede Interaktion Spuren hinterlässt, stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Schutz dieser Spuren. Wer hat Zugriff? Wer darf speichern? Wer darf löschen? Und vor allem, wer ist verantwortlich? Hier betreten wir das Reich der sogenannten datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten gemäß Artikel 24 DSGVO. Die Rechenschaftspflicht oder auch Accountability-Prinzip wird zur dominanten Leitlinie im Compliance-Kosmos. Dabei begegnet uns ein Begriff immer wieder, Privacy by Design. Oder anders gesagt, der Datenschutz muss eingebaut sein, nicht nachträglich angeklebt. Wer Systeme entwickelt, muss frühzeitig darüber nachdenken, wie sich Zweckbindung, Speicherbegrenzung und Integrität realisieren lassen. Und genau an diesem Punkt trifft Datenschutz auf Informationssicherheit. Denn wo keine Sicherheit, da kein Schutz. Das sogenannte Schutzziel-Trio – Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit – formt den Kanon der technischen und organisatorischen Maßnahmen der TUMMS. In der Praxis bedeutet das, Zugriffsrechte segmentieren, Protokollierung aktivieren, Verschlüsselung implementieren. Die berühmte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist dabei mehr als ein Buzzword. Sie ist der Schutzengel jeder sensiblen Kommunikation. Und das bringt uns zur Kommunikation. Denn wo kommuniziert wird, wird oft auch versehentlich offenbart. Deshalb greifen hier Need-to-Know-Prinzipien, abgestuft durch Klassifizierungsmodelle wie intern, vertraulich oder gar streng vertraulich. Aber wer entscheidet eigentlich, wie streng etwas geschützt wird? Hier tritt der Informations-Owner auf den Plan. Oft verwechselt mit dem IT-Administrator, aber ganz andere Rolle. Der Information-Owner definiert Klassifizierungsstandards, während das Data-Governance-Komitee regelmäßig prüft, ob bestehende Prozesse die Anforderungen der DSGVO, des BDSG neu oder des Schweizer DSG erfüllen. Und falls nicht, dann droht die berühmte Reputationsschädigung, denn Compliance ist nicht nur Regelbefolgung, sie ist auch Risikominimierung. Kommen wir zum nächsten Buzzword, Whistleblower-Systeme. Seit der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern sind interne Meldestellen keine freiwillige Kür mehr, sondern verpflichtende Pflicht. Ein funktionierendes Hinweisgebersystem basiert auf Anonymität, Nicht-Retaliation und der Möglichkeit zur Zwei-Wege-Kommunikation, auch ohne Offenlegung der Identität. Hier treffen sich also Datenschutz, Arbeitsrecht, Ethik und Krisenmanagement an einem virtuellen, runden Tisch. Und dieser Tisch muss dokumentiert sein. Willkommen im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Doch auch ein noch so akkurates Verzeichnis schützt nicht vor einem Data Breach. Und hier zeigt sich der Unterschied zwischen einer Datenpanne und einem Datenschutzvorfall. Letzterer ist meldepflichtig, binnen 72 Stunden bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Der Klassiker. Eine unverschlüsselte E-Mail mit Gehaltslisten landet beim falschen Empfänger. Einzelfall? Nein. Es ist Alltag. Und dieser Alltag verlangt nach Awareness-Kampagnen, Schulungen, Phishing-Simulationen und einem strukturierten Incident-Response-Plan. Aber vergessen wir nicht die Metaebene. Compliance bedeutet nicht nur Reaktion, sondern auch Prävention. Der Code of Conduct, der Verhaltenskodex, die Antikorruptionsrichtlinie, die Interessenkonfliktregelung. All das sind Elemente eines integrierten Compliance-Frameworks. Und dieses Framework lebt, oder es versagt. Es lebt durch die sogenannte Tone from the Top, also die Vorbildfunktion der Unternehmensleitung. Es lebt durch die Definition von Key Risk Indicators. Und es lebt durch regelmäßige Audits, ob ISO 27001 oder interne Revision. Doch Compliance ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur um interne Regelbefolgung, sondern auch um externe Einhaltung, etwa durch Lieferanten. Das bringt uns zur Third-Party Due Diligence. Wie prüft man, ob ein externer Dienstleister ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet? Durch Vertragskontrolle, technisch-organisatorische Maßnahmenkataloge und, ja, wie dieser Begriff, Auftragsverarbeitungsverträge. Ein korrekter AV-Vertrag ist kein Standardformular. Er muss individuell angepasst, verstanden und gelebt werden. Und vergessen wir nicht die Cloud-Dienste. Hier explodieren die Begriffe förmlich. Shared Responsibility Model, Data Residency, Zero Trust Architecture. Der Zero Trust Ansatz geht davon aus, dass nichts und niemand von Natur aus vertrauenswürdig ist. Alles muss geprüft werden, kontinuierlich. Das ist das Gegenteil von gutgläubiger Kollaboration und doch der Weg zu sicherem Datenumgang. In diesem Dickicht aus Begriffen, Paragraphen und Pflichten stellt sich manchmal die Frage, wo bleibt der Mensch? Und genau hier liegt die eigentliche Kunst. Zwischen regulatorischer Notwendigkeit und operativer Wirklichkeit einen Weg zu finden, der praktikabel, rechtssicher und ethisch ist. Denn bei all den Kontrollmechanismen, den Tools, den Dashboards, entscheidend bleibt der Moment, in dem ein Mensch entscheidet, ob er eine sensible Information weitergibt, eine Meldung macht oder doch lieber schweigt. Fazit. In einer Welt zwischen Informationsüberflutung und regulatorischem Überbau ist der Schlüssel nicht immer mehr Kontrolle, sondern bessere Kontrolle. Nicht alles speichern, sondern das Richtige speichern. Nicht alles absichern, sondern das Richtige absichern. Und nicht alles wissen, sondern wissen, was man besser nicht wissen will. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen klare Prozesse, durchdachte Richtlinien und vor allem digitale Gelassenheit in einer Welt voller Begriffe. Geheimhaltung im B2B-Kontext. Pflicht, Risiko und Konsequenz. Wenn wir von Datenschutz sprechen, denken viele sofort an personenbezogene Daten. Doch im B2B-Kontext rückt ein anderer Begriff in den Vordergrund, Geheimhaltung. Und zwar nicht nur im Sinne von Betriebsgeheimnissen im klassischen Sinne, sondern umfassender als strukturierte Verpflichtung zur Wahrung vertraulicher Informationen zwischen Unternehmen. In vielen Geschäftsbeziehungen, sei es Lieferverträgen, Entwicklungskooperationen, Joint Ventures oder IT-Dienstleistungen, die Weitergabe sensibler Informationen ist notwendig. Dazu zählen technische Spezifikationen, Geschäftsstrategien, Preis- und Margenmodelle, Kundendaten in geteilten Systemen, Quellcodes, Prototypen, geplante Markteinführungen. All diese Informationen unterliegen oft vertraglich vereinbarten Geheimhaltungspflichten, etwa durch NDAs, also Non-Disclosure Agreements, oder umfassende Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsklauseln in Rahmenverträgen oder AGB. Diese Klauseln definieren genau, was als vertraulich gilt, wie lange die Pflicht zur Geheimhaltung besteht, ob Rückgabepflichten existieren und was im Fall einer Verletzung geschieht. Doch Theorie und Praxis klaffen oft auseinander. Denn wer überprüft, ob Informationen, die im Rahmen eines virtuellen Projektmeetings geteilt werden, nicht versehentlich weitergeleitet oder anderweitig verwendet werden? Hier entsteht eine Grauzone, die rechtlich klare Konturen hat. Im Falle einer Verletzung der Geheimhaltungspflicht drohen, je nach Ausgestaltung, vertragliche Sanktionen, pauschalierte Vertragsstrafen, Unterlassungsansprüche. Zivilrechtliche Schadenersatzforderungen, etwa bei nachweisbarem wirtschaftlichem Schaden durch Informationsabfluss. Und in besonders schweren Fällen auch strafrechtliche Konsequenzen, etwa wegen Verrats von Geschäftsgeheimnissen nach § 23 Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Letzteres ist besonders relevant, wenn ein Unternehmen durch die Weitergabe von Know-how an Dritte Wettbewerbsvorteile verliert. Das kann passieren, wenn zum Beispiel ein ehemaliger Dienstleister sensible Architekturpläne an einen Mitbewerber weitergibt oder gar versehentlich in einem Referenzprojekt wiederverwendet. In der Realität geschieht so etwas oft nicht vorsätzlich, sondern durch mangelndes Bewusstsein. Genau deshalb ist die Geheimhaltung ein Compliance-Thema mit direkter Verbindung zu Awareness, Zugriffsmanagement und technischen Schutzmaßnahmen. Und Geheimhaltung endet nicht mit Projektabschluss. Viele NDAs beinhalten Nachwirkungsfristen von mehreren Jahren, zum Teil unbegrenzt, insbesondere bei strategisch kritischen Informationen. Auch sogenannte Residual Knowledge Klauseln, also die Frage, ob Know-how, das im Kopf eines Mitarbeitenden verbleibt, noch geheimhaltungspflichtig ist, sorgen immer wieder für Diskussionen und Rechtsstreitigkeiten. Ein weiteres Risiko liegt im Bereich der Subunternehmerkette. Denn wer Informationen mit einem Auftragnehmer teilt, muss sicherstellen, dass auch alle Unterauftragnehmer diese Informationen geheim halten. Das führt uns zu der Frage nach der vertraglichen Durchgriffshaftung. Unternehmen sollten prüfen, ob sie sich im Fall der Fälle auf konkrete Weitergabeverbote, Kontrollrechte und Dokumentationspflichten stützen können. Praktisch relevant sind auch digitale Spuren. Wer Zugriff auf vertrauliche Informationen in einer Cloud-Umgebung gewährt, sollte Audit-Logs, Zugriffshistorien und Löschfristen dokumentieren. Nicht nur zur Beweissicherung, sondern auch zur Einhaltung der Geheimhaltungspflichten. Was passiert nun, wenn es zur Verletzung kommt? Hier wird zwischen unabsichtlicher Offenbarung, zum Beispiel durch falsch adressierte E-Mails, fahrlässiger Offenbarung, zum Beispiel durch unsichere IT-Systeme, und vorsätzlicher Offenbarung, zum Beispiel durch wirtschaftlich motivierten Geheimnisverrat, unterschieden. In allen Fällen kann eine rechtliche Prüfung zur sofortigen Geldentmachung von Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen führen. Unternehmen sollten deshalb ein Verletzungsprotokoll führen, den betroffenen Partner unverzüglich informieren, interne Untersuchungen starten, Stichwort Internal Investigation, die Verträge prüfen und gegebenenfalls gerichtliche Schritte einleiten. In manchen Branchen, etwa in der Rüstungsindustrie, bei Pharmakooperationen oder im Technologiebereich, sind zusätzlich exportkontrollrechtliche oder sanktionsrechtliche Risiken im Spiel, wenn geheime Informationen in falsche Hände geraten. Die gute Nachricht: ein starkes, gut dokumentiertes Geheimhaltungsmanagement ist möglich. Es basiert auf standardisierten Geheimhaltungsvereinbarungen mit Referenzklauseln, einem zentralen Vertragsregister mit Ablaufkontrollen, klaren Kennzeichnungspflichten für vertrauliche Dokumente, Awareness-Schulungen für alle Mitarbeitenden im Außenkontakt, einer Data Classification Policy und, ganz wichtig, technischem Schutz. Zum Beispiel durch Rechtemanagement, DRM oder Watermarking. Fazit dieses Abschnitts: Geheimhaltung ist kein einmal unterschriebener Vertrag. Sie ist ein lebendiger, fortlaufender Prozess. In B2B-Beziehungen bedeutet das, Vertrauen ist gut, dokumentierte Maßnahmen sind besser und gerichtsfeste Nachweise sind am allerbesten. Datenschutz, Compliance und Geheimhaltung im Alltag der Automatisierungstechnik. Stellen Sie sich folgende Szene vor. Ein Servicetechniker steht in einem Papierwerk vor einem Schaltkasten. Es herrschen 38 Grad Celsius, der Maschinenpark läuft unter Volllast und während die SWS neu gestartet wird, fragt der Werksleiter beiläufig: Wissen Sie eigentlich, warum Ihre Kollegen in der Pharmaanlage letzte Woche ausgewechselt wurden? Ein Satz, ein Moment und vielleicht der Beginn eines Compliance-Problems. Denn in unserer täglichen Arbeit, egal ob wir in der Stahlindustrie programmieren, in der Pharmaproduktion Validierungsdokumentation pflegen oder auf einer Großbaustelle Netzwerkschränke anschließen, begegnen wir ständig vertraulichen Informationen, kritischen Daten und sicherheitsrelevanten Systemen. Heute wollen wir gemeinsam beleuchten, wo und wie Datenschutz, Geheimhaltung und Compliance konkret in unserem Geschäftsalltag als Automatisierungstechniker und Projektplaner eine Rolle spielen und was passiert, wenn wir es nicht ernst nehmen. Wo beginnt der Datenschutz in der Automatisierungstechnik? Viele denken beim Begriff Datenschutz an Personaldaten. Das ist nicht falsch, aber es greift zu kurz. Schon bei der Projektanfrage geben unsere Kunden aus der Industrie Informationen weiter, die unter technische Betriebsgeheimnisse fallen. Prozessbeschreibungen, Systemtopologien, Zykluszeiten oder sogar Energieverbräuche. Beispiel aus der Praxis. Ein Kunde aus der Stahlverarbeitung schickt uns eine CAD-Zeichnung seiner Anlagenerweiterung zur Angebotskalkulation. Enthalten sind Sensorpositionen, Steuerungslogik, Netzwerksegmente. Dieses Dokument ist nicht öffentlich. Wenn wir es in ein Cloud-Angebotstool laden, ohne Verschlüsselung und dort ein Drittanbieter Zugriff hat, haben wir bereits ein Datenschutzproblem. Nicht nur personenbezogen, sondern unter dem Gesichtspunkt unternehmensbezogener Schutzgüter. Schlüsselbegriff: technisch-organisatorische Maßnahmen. Was bedeutet das für uns konkret? Dokumente verschlüsselt versenden, nur berechtigte Personen erhalten Zugriff. Papierunterlagen sicher vernichten, Projektverzeichnisse regelmäßig löschen oder archivieren. Keine Projektfotos auf privaten Smartphones. Geheimhaltung als vertragliche Pflicht, nicht als Höflichkeit. Geheimhaltungspflichten stehen in fast jedem Projektvertrag, manchmal explizit als NDA, manchmal integriert in den AGB. Fallbeispiel Pharmaanlage. Wir liefern ein HMI-System für eine Tablettenproduktion. Die Rezepturparameter sind Bestandteil des Steuerprogramms und somit für uns sichtbar. Diese Informationen dürfen nicht dokumentiert werden, außer projektspezifisch notwendig, nicht in Schulungsunterlagen verwendet werden, nicht in anderen Kundenprojekten auftauchen. Copy-Paste ist hier rechtlich riskant. Ein Verstoß kann nicht nur Vertragsstrafen auslösen, sondern auch Ausschluss von weiteren Projekten, Reputationsverlust, in Extremfällen strafrechtliche Konsequenzen, zum Beispiel nach dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Deshalb, vertrauliche Informationen sind nicht immer als solche markiert, aber oft trotzdem geschützt. Compliance beginnt im Kleinen und wird groß, wenn man es ignoriert. Compliance bedeutet Regelkonformität. Das klingt nach Konzernjuristerei, ist aber Alltag. Typische Situationen. Ein Kollege lädt Firmware von einem inoffiziellen FTP-Server herunter. Lizenzverstoß. Ein Bauleiter zahlt einer örtlichen Behörde etwas extra, damit ein Anschluss schneller geprüft wird. Korruption. Ein Monteur erzählt im Hotel lautstark vom Kundenproblem bei einem internationalen Pharmakonzern. Verstoß gegen Geheimhaltung. Konkretes Beispiel: Bauindustrie. Wir arbeiten an der Gebäudeautomation eines Krankenhauses. Die Datenpunkte für HLK, Sicherheit und Zutrittskontrolle sind in einem gemeinsamen Projektplan enthalten. Wenn dieser Plan versehentlich an einen Subunternehmer geschickt wird, der keine Geheimhaltungsklausel unterzeichnet hat, haben wir ein Problem. Daher brauchen wir ein klares Konzept. Wer darf welche Dokumente sehen? Wer hat Zugriffsrechte auf den Projektordner? Was wird wie lange gespeichert? Wie ist geregelt, wie externe Firmen eingebunden werden? Der Faktor Mensch oder die häufigste Ursache für Verstöße. Die meisten Datenschutz- und Compliance-Verstöße passieren nicht durch Hacker, sondern durch uns selbst. Beispiel: Ein Techniker nutzt einen USB-Stick mit alten Programmdaten zur Sicherung vor Ort. Was er nicht weiß, auf dem Stick sind noch Logdateien eines anderen Kunden mit Batchdaten aus der Pharmaproduktion. Plötzlich ist ein Verstoß passiert, obwohl keine böse Absicht im Spiel war. Gegenmaßnahmen: Klare IT-Richtlinien, projektbezogene Endgeräte oder geschützte Tools, Schulung und Sensibilisierung, Projekt-Clean-Desk-Prinzip, auch digital. Was tun, wenn etwas passiert? Nicht jeder Vorfall ist gleich ein Meldeereignis, aber jedes Ereignis sollte dokumentiert und bewertet werden. Unterscheidung: Datenbanne ohne Folgen, zum Beispiel E-Mail mit Projektname an falschen Empfänger, aber ohne sensible Daten. Datenschutzverstoß, zum Beispiel Versenden von Bedienerprotokollen mit Namen. Geheimhaltungsverletzung, zum Beispiel Preisinfo oder Lastenheft landet bei Drittfirma. Compliance-Verstoß, zum Beispiel Kickback bei Beauftragung eines Lieferanten. Empfehlung: interne Meldestellen schaffen, zum Beispiel bei E-Mail, Formular, Hinweisgeberplattform. 72-Stunden-Regel im Blick behalten, DSGVO-Meldepflicht. Kunden aktiv informieren, nicht abwarten. Interne Ursachenanalyse und Maßnahmen ergreifen. Compliance und Compliance-Kultur, von der Pflicht zur Überzeugung. Wenn wir heute über Compliance sprechen, dann meinen wir weit mehr als juristische Vorschriften. Compliance hat längst die Verwaltungsetagen verlassen und betrifft den gesamten unternehmerischen Alltag. Ob jemand in der Buchhaltung arbeitet, im technischen Außendienst, im Einkauf oder im Lager, Jeder Mitarbeitende hat mit Situationen zu tun, in denen richtiges Verhalten nicht nur eine Frage des gesunden Menschenverstandes, sondern auch eine Frage der Regelkonformität ist. Compliance betrifft Entscheidungen, Kommunikation, Abläufe. Kurz, das Verhalten jedes Einzelnen im Unternehmen. Und genau darum geht es. Denn Compliance ist nicht nur ein Regelwerk, das man kennen sollte. Es ist eine Haltung, eine Kultur. Und je stärker diese Kultur in einem Unternehmen verankert ist, desto widerstandsfähiger ist es gegen Risiken, Skandale, Vertrauensverluste oder Sanktionen. Was ist Compliance und was ist es nicht? Der Begriff Compliance stammt vom englischen Verb to comply, also etwas befolgen. In der Unternehmenswelt bezeichnet er das regelkonforme Verhalten gegenüber geltenden Gesetzen, Normen, Verträgen und unternehmensinternen Vorschriften. Doch Compliance ist mehr als Regeln einhalten. Es geht auch darum, Vertrauen zu schaffen. Vertrauen gegenüber Kunden, Geschäftspartnern, Behörden und nicht zuletzt gegenüber den eigenen Mitarbeitenden. Compliance ist das Bewusstsein, dass man richtig handelt, auch wenn niemand hinsieht. Das systematische Vorbeugen von Regelverstößen. Der Schutz des Unternehmens und seiner Mitarbeitenden vor Schaden. Die Grundlage für eine glaubwürdige Unternehmenskultur. Compliance ist nicht ein starres Kontrollsystem, eine Belastung für Mitarbeitende, ein Thema nur für Juristen oder Konzerne. Compliance ist eine notwendige Struktur, aber sie funktioniert nur, wenn sie von Menschen getragen wird. Und das gelingt nur mit einer echten Compliance-Kultur. Warum Compliance so wichtig ist? Oft wird Compliance erst dann beachtet, wenn etwas schiefläuft. Wenn ein Wettbewerbsverstoß zur Anzeige kommt. Wenn ein Kunde abspringt, weil ein Mitarbeiter ein fragwürdiges Angebot gemacht hat. Oder wenn Daten an falscher Stelle landen und plötzlich ein Datenschutzverstoß im Raum steht. Dabei schützt eine starke Compliance-Struktur schon im Vorfeld. Sie hilft, Risiken zu erkennen, bevor sie zum Problem werden. Ein paar Beispiele. Ein Vertriebsmitarbeiter verspricht einem Kunden besondere Konditionen ohne Rücksprache mit dem Vertriebsteam. Im Nachhinein stellt sich heraus, das war ein Verstoß gegen geltende Preislisten und Vertragsbedingungen. Der Kunde ist irritiert und der Vertriebsmitarbeiter hat sich in eine schwierige Lage gebracht. Ein Mitarbeiter aus der Technik gibt in einem Gespräch mit Bekannten Details über ein Projekt in der Pharmaindustrie preis. Er wollte nur ein anschauliches Beispiel nennen, doch die Informationen waren vertraulich. Das Unternehmen verliert dadurch die Ausschreibung für ein Folgeprojekt. Im Einkauf wird ein Dienstleister bevorzugt, weil eine persönliche Beziehung besteht. Die formellen Angebotsverfahren werden dabei umgangen. Ein Hinweis aus dem Kollegenkreis bringt den Vorfall ans Licht und stellt das gesamte Einkaufsverhalten in Frage. In allen drei Fällen hätte eine starke Compliance-Kultur geholfen, solche Situationen frühzeitig zu verhindern durch klare Regeln, Schulungen, Transparenz und Bewusstsein. Die fünf Säulen einer funktionierenden Compliance-Kultur. Eine funktionierende Compliance-Kultur besteht nicht aus Papier, sondern aus Überzeugung. Damit sie sich entfalten kann, braucht es fünf stabile Säulen. Erstens, verbindliche Werte und klare Kommunikation. Ein Unternehmen muss definieren, wofür es steht. Fairness, Integrität, Transparenz, Respekt. Diese Werte müssen nicht nur in Leitbildern stehen, sondern in der täglichen Praxis gelebt und kommuniziert werden. Führungskräfte sind hier in einer besonderen Rolle. Sie prägen, was als normal empfunden wird. Zweitens, klare Regeln und Strukturen. Verhaltenskodizes, Compliance-Richtlinien, Hinweisgebersysteme, Dokumentationspflichten. Sie müssen klar, verständlich und zugänglich sein. Wer Regeln nicht kennt oder nicht versteht, kann sie auch nicht einhalten. Drittens, Schulung und Sensibilisierung. Mitarbeitende müssen regelmäßig geschult werden, nicht nur über die Regeln, sondern auch über die Hintergründe und Zusammenhänge. Nur wer versteht, warum etwas verboten ist, kann sich auch in neuen, unklaren Situationen richtig verhalten. Vorleben durch Führungskräfte. Compliance beginnt oben. Wenn Führungskräfte Regeln auslegen, statt sie zu leben, werden Mitarbeitende folgen. Umgekehrt, wer integer führt, baut Vertrauen auf und motiviert zum Mitmachen. Konsequenz und Transparenz. Wenn Regelverstöße ohne Folgen bleiben, ist jede Compliance-Kultur wertlos. Es braucht klare Konsequenzen, aber auch einen fairen und respektvollen Umgang mit Fehlern. Wie sensibilisiert man Mitarbeitende wirklich? Sensibilisierung funktioniert nicht durch ein PDF im Intranet. Es funktioniert nicht durch Pflichtvideos oder Kontrollhäkchen. Wirkliche Sensibilisierung heißt, Verständnis wecken und Eigenverantwortung fördern. Erfolgreiche Maßnahmen. Schulungen mit echten Praxisbeispielen. Vermeidung abstrakter Paragraphen und reale Situationen aufzeigen. Was tun, wenn ein Kunde ein Geschenk macht? Wie reagiere ich, wenn ich von einem möglichen Verstoß erfahre? Darf ich im privaten Gespräch über ein Projekt sprechen? Solche Fälle regen zur Diskussion an und helfen Mitarbeitenden, sich in ähnlichen Situationen zurechtzufinden. Dialog statt Monolog. Compliance darf nicht von oben herab verordnet werden. Mitarbeitende müssen Fragen stellen dürfen, ohne Angst vor Konsequenzen. Formate wie Workshops, Fallbesprechungen oder kollegiale Beratung helfen, die grauen Zonen zu klären. Rollenverständnis stärken. Jede Rolle im Unternehmen bringt bestimmte Risiken mit sich. Der Einkauf kann in Versuchung geraten, persönliche Vorteile zu erhalten. Die Technik hat oft Zugang zu vertraulichen Kundendaten. Der Vertrieb muss klare Grenzen bei der Versprechensgestaltung kennen. Hier lohnt es sich, zielgruppenspezifische Schulungen anzubieten. Gamification und interaktive Formate. Quizze, Planspiele, Fallkarten oder Compliance Escape Rooms. All das sind Formate, die nicht nur informieren, sondern emotional binden. Und das bleibt im Gedächtnis. Lob statt nur Sanktion. Nicht nur Regelverstöße sollten sichtbar gemacht werden, sondern auch positives Verhalten. Wenn jemand einen potenziellen Verstoß meldet oder in einer schwierigen Situation standhaft bleibt, sollte das wertgeschätzt und sichtbar gemacht werden. Der Umgang mit Fehlern. Hinweisgeber, Vertrauen, Verantwortung. Ein wichtiger Bestandteil jeder Compliance-Kultur ist der Umgang mit Fehlern. Fehler passieren. Entscheidend ist, wie man mit ihnen umgeht. Deshalb sind Hinweisgebersysteme so wichtig. Sie ermöglichen es Mitarbeitenden, auf mögliche Missstände hinzuweisen. Anonym und ohne Angst vor Nachteilen. Wichtig ist, Hinweise ernst nehmen, transparent damit umgehen, keine Denunziationskultur fördern, nach Ursachen fragen, nicht nur Schuldige suchen. Mitarbeitende dürfen keine Angst vor Konsequenzen haben, wenn sie Probleme aufzeigen. Nur so entsteht echte Verantwortung. Fazit: Compliance ist Teil unserer Identität. Compliance ist kein Projekt, das man einmal umsetzt und dann abhakt. Es ist ein dauerhafter Prozess, eine Haltung, ein Anspruch, den wir an uns selbst stellen und den wir Tag für Tag im Kleinen umsetzen. Ob wir ein Geschenk ablehnen, weil es zu groß ist, ob wir ein kritisches Gespräch mit dem Chef suchen oder ob wir Kolleginnen und Kollegen ermutigen, ebenfalls achtsam zu handeln. Eine gelebte Compliance-Kultur schützt nicht nur vor Risiken, sie stärkt unsere Integrität, unsere Glaubwürdigkeit und unseren Zusammenhalt. Konsequenzen bei Compliance-Verstößen, Lehren aus der Praxis. Wenn wir über Compliance sprechen, dann sprechen wir in der Regel über Prävention, über Regeln und über Werte. Doch heute möchten wir über einen anderen Aspekt sprechen, über das, was passiert, wenn Compliance versagt. Wenn Regeln gebrochen, Grenzen überschritten und Warnsignale ignoriert werden. Compliance-Verstöße sind keine Randthemen, sie sind Ereignisse, die Unternehmen erschüttern, Karrieren zerstören, ganze Branchen in Verruf bringen können und deren Folgen oft über Jahre hinweg spürbar bleiben. Was wie eine einzelne Entscheidung beginnt, ein Deal, eine Abkürzung, ein kleines Geschenk, kann zu existenziellen Bedrohungen werden. In diesem Vortrag werden wir uns anschauen, welche Konsequenzen bei Verstößen gegen Compliance entstehen, uns mit realen Skandalen aus Österreich befassen und gemeinsam erarbeiten, wie Unternehmen daraus lernen können und müssen. Die Konsequenzen, mehr als nur Geltstrafen. Wenn ein Unternehmen gegen geltende Compliance-Regeln verstößt, sei es durch Korruption, wettbewerbswidriges Verhalten, Datenschutzverletzungen oder unsaubere Geschäftspraktiken, dann sind die Folgen vielschichtig. Sie lassen sich grob in drei Kategorien einteilen: juristische, finanzielle und reputationsbezogene Konsequenzen. Zunächst die juristische Ebene. Hier geht es um die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Ein Compliance-Verstoß kann strafrechtlich relevant sein, etwa bei Bestechung, Betrug, Untreue oder wettbewerbsrechtlichen Absprachen. In solchen Fällen drohen nicht nur Bußgelder gegen das Unternehmen, sondern auch persönliche Konsequenzen für die handelnden Personen. Geld- oder Freiheitsstrafen, Berufsverbote oder Einträge in Strafregister. Bei juristischen Personen kann in Österreich zudem ein sogenanntes Verbandsverantwortlichkeitsverfahren eingeleitet werden, also eine Art Strafverfahren gegen das Unternehmen. Auf der finanziellen Ebene stehen neben den Bußgeldern häufig Schadenersatzforderungen im Raum. Diese können von Geschäftspartnern, KundInnen oder auch Mitbewerbern gestellt werden. Auch der Verlust von Aufträgen und öffentlichen Ausschreibungen ist eine häufige Folge. Oft sogar, ohne dass ein Urteil vorliegt, allein durch Reputationsverlust. Und schließlich die reputationsbezogenen Folgen. In einer vernetzten Welt mit wachsamer Presse und Social Media kann ein Compliance-Skandal rasch enorme öffentliche Aufmerksamkeit erreichen. Vertrauen, das über Jahre aufgebaut wurde, ist mit einem einzigen Verstoß zerstört und lässt sich kaum zurückgewinnen. Die Frage, kann man diesem Unternehmen noch trauen, steht plötzlich im Raum. Und das wirkt sich auf alles aus, von der Kundenbindung über den Aktienkurs bis zur Motivation der Mitarbeitenden. Der Baukartellskandal, ein Fallbeispiel aus Österreich. Ein besonders eindrückliches Beispiel für weitreichende Konsequenzen ist der sogenannte Baukartellskandal in Österreich, aufgedeckt unter anderem durch ein Unternehmen aus St. André im Lavantal. Was war geschehen? Über Jahre hinweg hatten sich zahlreiche große und mittelständische Bauunternehmen, darunter auch bekannte Namen der Branche, systematisch bei Ausschreibungen abgesprochen. Es ging um Preisabsprachen, Gebietsaufteilungen, Scheinkonkurrenz. Die Unternehmen einigten sich darauf, wer welche Ausschreibung gewinnen sollte. Scheinangebote wurden eingereicht, um den Anschein eines echten Wettbewerbs zu wahren. Die Folge? Preise wurden künstlich hochgehalten, der Wettbewerb manipuliert, öffentliche Auftraggeber, also letztlich der Steuerzahler, betrogen. Die Bundeswettbewerbsbehörde, BWB, nahm 2017 Ermittlungen auf. Die entscheidende Wende kam, als das Lavantaler Unternehmen als Kronzeuge auftrat und umfassend mit den Behörden kooperierte. So wurde das Kartell nach und nach aufgedeckt, ein Netzwerk, das über 15 Jahre hinweg aktiv gewesen war. Bis heute wurden über 30 Unternehmen einbezogen. Die verhängten Bußgelder belaufen sich auf über 100 Millionen Euro. Mehrere Verfahren sind noch anhängig. Einige Geschäftsführer mussten ihre Posten räumen, andere stehen weiterhin unter Verdacht. Doch der Schaden ging weit über Geldstrafen hinaus. Die betroffenen Unternehmen haben nicht nur Aufträge verloren, sondern auch das Vertrauen öffentlicher Stellen. Image-Kampagnen wurden nötig, Führungsteams ausgetauscht, Compliance-Systeme überarbeitet. Dieser Fall zeigt eindrücklich, ein Kartell mag kurzfristig Vorteile bringen, langfristig ist es ein Spiel mit dem Feuer. Weitere Beispiele aus Österreich. Peugeot. Missachtung des Wettbewerbsrechts. Im Mai 2024 verhängte die Bundeswettbewerbsbehörde eine Geldbuße in Höhe von 1,5 Millionen Euro gegen Peugeot Austria. Der Vorwurf, das Unternehmen habe Händler systematisch daran gehindert, Preisnachlässe zu gewähren, eigene Werbekampagnen durchzuführen und ihre Margen selbstständig zu gestalten. Es handelte sich um einen klaren Verstoß gegen das Kartellrecht, insbesondere gegen die Regeln zum freien Wettbewerb. Was bedeutet das in der Praxis? Händler, die günstiger verkaufen wollten, wurden zurückgepfiffen. Kunden bekamen höhere Preise präsentiert als nötig. Der Markt war verzerrt, zum Nachteil der Konsumenten und zum Vorteil des Herstellers. Die Geldstrafe war schmerzhaft, aber auch hier gilt, der eigentliche Schaden war der Reputationsverlust. Peugeot Austria musste öffentlich einräumen, dass man falsch gehandelt habe. Das Verhältnis zu den Händlerbetrieben war gestört. Und auch der internationale Mutterkonzern war gezwungen, Stellung zu nehmen. Saubermacher. Datenleck und Datenschutzverstoß. Im Jahr 2023 geriet die Saubermacher Dienstleistungs AG, ein führendes Entsorgungsunternehmen mit Sitz in der Steiermark, in die Schlagzeilen, nachdem sensible Kundendaten im Internet gelandet waren. Interne Informationen, Verträge, teils sogar personenbezogene Daten von Mitarbeitenden und Kunden wurden öffentlich ungewollt zugänglich. Die Datenschutzbehörde leitete Ermittlungen ein. Zwar konnte nachgewiesen werden, dass kein aktiver Hackerangriff vorlag, sondern eine interne Sicherheitslücke. Dennoch war der Vorfall ein klarer Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Eine Geldstrafe folgte, aber auch öffentliche Kritik, Rückfragen von Auftraggebern und Unsicherheit bei Kunden. Auch hier ist das Entscheidende nicht nur die juristische Strafe, sondern der Vertrauensverlust. Gerade im Bereich der Entsorgung und Umwelttechnik, wo Nachhaltigkeit und Integrität zentrale Markenwerte sind, ist ein solcher Vorfall besonders schwerwiegend. Die Lehre aus diesen Fällen. Was können wir als Unternehmen aus diesen Fällen lernen? Drei Dinge stehen besonders im Vordergrund. Erstens, Transparenz rettet. Im Fall des Lavantaler Unternehmens war es die Kooperation mit den Behörden, die das Unternehmen vor höheren Strafen bewahrte. Wer frühzeitig reinen Tisch macht, hat Handlungsspielraum. Schweigen oder Vertuschen verschärfen meistens nur die Situation. Zweitens, Compliance muss gelebt werden, nicht nur dokumentiert. In allen genannten Fällen existierten Richtlinien, Ethikregeln und Unternehmenswerte, doch sie wurden ignoriert oder umgangen. Das zeigt, Papier schützt nicht, nur gelebte Praxis. Drittens, Verantwortung beginnt bei der Führung. In allen genannten Fällen hätten Führungskräfte versagt, indem sie wegsahen, tolerierten oder aktiv mitwirkten. Wer Compliance ernst nimmt, muss auch bereit sein, unbequeme Fragen zu stellen und notfalls einzugreifen. Heute widmen wir uns einem Thema, das zunehmend in den Fokus unternehmerischer Verantwortung rückt: Compliance. Und insbesondere den Konsequenzen, die entstehen, wenn Compliance-Vorgaben verletzt werden. Compliance ist kein bürokratisches Anhängsel, kein lästiges Anhängsel zur Rechtsabteilung, sondern der innere Kompass eines Unternehmens. Ein Regelwerk, das uns Orientierung gibt, nicht nur rechtlich, sondern auch moralisch. Doch was passiert, wenn dieser Kompass aus dem Gleichgewicht gerät? Was geschieht, wenn Unternehmen gegen ihre eigenen Grundsätze verstoßen oder sogar gegen Gesetze? Wir betrachten heute reale Fallbeispiele, sprechen über die konkreten Folgen solcher Verstöße und beleuchten die Frage, wie eine Compliance-Kultur im Alltag aussehen kann. Insbesondere werfen wir einen Blick auf Branchen wie die Bauwirtschaft, die Elektro- und Automatisierungstechnik, die Stahlindustrie, die Pharma- und Papierbranche, also genau jene Bereiche, in denen technische Exzellenz und unternehmerische Verantwortung Hand in Hand gehen müssen. Beginnen wir mit einem Begriff, der oft fällt, aber selten greifbar erscheint: Compliance. Was ist das eigentlich? Compliance bedeutet wörtlich übersetzt nichts anderes als Einhaltung. In der Unternehmenspraxis steht der Begriff für die Pflicht, sich an geltende Gesetze, Vorschriften und unternehmensinterne Regeln zu halten. Dazu zählen Korruptionsbekämpfung, Kartellrecht, Datenschutz, Geheimhaltungspflichten, Geldwäscheprävention und vieles mehr. Eine funktionierende Compliance-Organisation schützt das Unternehmen vor strafrechtlicher Verfolgung, vor hohen Geldbußen, vor Reputationsschäden und letztlich vor dem Verlust von Vertrauen, intern wie extern. Doch trotz aller Maßnahmen kommt es in der Praxis immer wieder zu schwerwiegenden Compliance-Verstößen. Manche bleiben lange unentdeckt, andere gelangen rasch an die Öffentlichkeit. Die Konsequenzen sind meist gravierend für das Unternehmen, für die beteiligten Personen, für die gesamte Branche. Eine zentrale Anlaufstelle in Sachen Compliance, Datenschutz und Geheimhaltung ist der Compliance Officer. Verantwortung und ethisches Handeln im Zeitalter digitaler Transformation. Wir leben in einer Zeit des Wandels. Die Digitalisierung hat längst alle Bereiche unseres Lebens erfasst, von der Art, wie wir kommunizieren, bis zur Art, wie wir arbeiten, wirtschaften und Entscheidungen treffen. Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, Automatisierung, Datenanalyse, Cloud Computing, Remote Work – all diese Begriffe prägen unsere Arbeitswelt. Doch mit dieser Transformation geht auch eine enorme Verantwortung einher. Technologischer Fortschritt ist kein Selbstzweck. Er muss eingebettet sein in ethisches Handeln, klare Prinzipien und transparente Strukturen. Die Digitalisierung macht Prozesse effizienter, Daten zugänglicher, Systeme smarter. Sie bietet neue Geschäftsmodelle, neue Märkte und neue Chancen. Doch sie stellt uns auch vor neue Fragen. Fragen, die nicht nur technischer, sondern auch moralischer Natur sind. Was passiert mit den Daten, die wir sammeln? Wer kontrolliert die Algorithmen, die Entscheidungen treffen? Was bedeutet Transparenz in einer Zeit, in der Maschinen lernen, Systeme voraussehen, Kundenverhalten simulieren? Beginnen wir mit einem zentralen Aspekt: digitale Verantwortung. Wenn ein Unternehmen heute Prozesse automatisiert, ein ERP-System implementiert oder eine KI zur Produktionsoptimierung einführt, dann ist das nicht nur eine technische Maßnahme. Es ist eine tiefgreifende Entscheidung. Denn jede Veränderung in einem System verändert auch die Menschen, die mit diesem System arbeiten. Nehmen wir das Beispiel eines mittelständischen Unternehmens aus der Elektro- und Automatisierungstechnik. Der Betrieb beliefert Industriekunden in der Stahlbranche, Pharmaindustrie und Papierproduktion. Eine neue Automatisierungsplattform wird eingeführt, mit zentraler Steuerung, Fernzugriff und Datenanalyse in Echtzeit. Das steigert Effizienz, senkt Ausfallzeiten, reduziert Energieverbrauch. Aber es bringt auch neue Fragen. Wer hat Zugriff auf die Produktionsdaten? Welche Sicherheitsprotokolle schützen vor Cyberangriffen? Wie werden die Mitarbeitenden im Umgang mit den neuen Systemen geschult? Was geschieht, wenn die KI einen Fehler macht? Diese Fragen sind nicht hypothetisch. Sie entscheiden über die Qualität unserer Arbeit, über Sicherheit, Vertrauen und über langfristigen Unternehmenserfolg. Ethisches Handeln bedeutet in diesem Zusammenhang, Technik mit Bedacht einzusetzen, Risiken zu bewerten, Menschen mitzunehmen. Ein anderes Beispiel: Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung von Maschinen auf Basis von Sensordaten. Klingt effizient und ist es auch. Aber was, wenn solche Systeme auch das Verhalten von Mitarbeitenden auswerten? Wenn Daten nicht nur zur Maschinenwartung, sondern zur Leistungskontrolle verwendet werden? Dann ist der Schritt zur digitalen Überwachung nicht weit. Und genau hier beginnt die ethische Verantwortung. Unternehmen müssen sich bewusst entscheiden. Wollen wir das? Was ist vertretbar? Wie viel Kontrolle braucht Effizienz? Und wo beginnt Misstrauen? Eine nachhaltige Digitalstrategie stellt also den Menschen ins Zentrum. Sie nutzt Technologie nicht gegen, sondern für den Menschen. Der zweite Aspekt ist Transparenz. In einer vernetzten Welt entstehen täglich Millionen neue Datenpunkte. Durch Maschinen, durch Sensoren, durch Nutzverhalten. Diese Daten sind wertvoll, aber auch sensibel. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Der Gesetzgeber gibt mit der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, einen rechtlichen Rahmen vor. Doch darüber hinaus braucht es ein Bewusstsein für Datenethik, für Informationssicherheit, für digitale Selbstbestimmung. Gerade in Branchen mit hohem Automatisierungsgrad, wie der industriellen Elektro- und Automatisierungstechnik, sind Datenschutz und Informationssicherheit keine Formalitäten. Hier geht es um Geschäftsgeheimnisse, Betriebsgefahren, Produktionsdaten, Anlagenparameter. Ein offenes Steuerungssystem ohne ausreichenden Schutz kann schnell zur Einfallstür für Wirtschaftsspionage oder Sabotage werden. Deshalb gilt: Compliance im digitalen Raum beginnt mit Verantwortung im Kleinen. Eine durchdachte Rechteverwaltung, sichere Passwörter, Aufklärung über Phishing, klare Regeln, wer welche Daten wann und wofür nutzt. Und hier schließt sich der Kreis zur Unternehmenskultur. Denn Verantwortung kann man nicht verordnen, man kann sie nur vorleben. Sie nehmen sich vor, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, vielleicht eine E-Mail zu beantworten, einen Bericht zu schreiben oder einfach nur konzentriert ein Buch zu lesen. Doch noch bevor Sie beginnen, leuchtet das Display Ihres Smartphones auf. Eine Nachricht, ein Update, eine Erinnerung. Sie greifen kurz zum Handy, nur eine Minute, denken Sie. Doch aus dieser einen Minute werden 10, dann 15 und schließlich haben Sie vergessen, womit Sie eigentlich begonnen hatten. Konzentration, die Fähigkeit, unsere geistige Energie gezielt und über eine längere Zeit auf eine Sache zu richten, ist heute ein rares Gut geworden. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Aufmerksamkeit ständig gefordert wird. Smartphones, soziale Medien, Push-Benachrichtigungen, E-Mails, offene Bürotüren, permanente Erreichbarkeit. All das zerreißt unseren Tag in kleine, unzusammenhängende Stücke. Doch warum ist das so? Und viel wichtiger, wie können wir es ändern? Die Fähigkeit zur tiefen Konzentration, auch Deep Work genannt, ist kein angeborenes Talent, sondern eine trainbare Kompetenz. Eine Fähigkeit, die uns nicht nur produktiver macht, sondern auch zufriedener, klarer im Denken und oft sogar glücklicher. Konzentration beginnt mit Bewusstsein. Viele von uns haben verlernt, überhaupt zu merken, wie oft wir abgelenkt werden. Untersuchungen zeigen, Menschen unterbrechen sich im Durchschnitt alle 11 Minuten selbst und es dauert rund 23 Minuten, um danach wieder in den ursprünglichen Denkfluss zurückzufinden. Das bedeutet, wenn wir uns alle 11 Minuten ablenken lassen, dann kommen wir niemals richtig in die Tiefe. Ein erster Schritt ist deshalb, erkennen, was uns ablenkt und wann. Oft sind es gar nicht äußere Reize, sondern innere Impulse. Ein flüchtiger Gedanke, eine unklare Aufgabe, eine unangenehme Emotion. Und schon flüchten wir in den nächsten Tab, in den Posteingang, in die Timeline. Konzentration bedeutet auch Klarheit über das, was wirklich wichtig ist. In einer Welt der Möglichkeiten ist es nicht die Auswahl des Problems, sondern der Mut zur Begrenzung. Ein konzentrierter Tag beginnt nicht mit einem vollen Kalender, sondern mit einer klaren Priorität. Was ist heute meine wichtigste Aufgabe? Was will ich heute wirklich schaffen? Wer jeden Tag mit dieser Frage beginnt, stärkt sein inneres Steuerungssystem und setzt die richtigen Signale an sein Gehirn. Doch wie schaffen wir es konkret, wieder in den Zustand tiefer Fokussierung zu kommen? Es gibt mehrere Strategien. Eine davon ist die sogenannte Pomodoro-Technik. Sie beruht auf einem einfachen Prinzip. Arbeiten in Blöcken von 15 Minuten, ohne jede Unterbrechung. Danach eine Pause von 5 Minuten. Nach 4 solcher Blöcke folgt eine längere Pause. Diese Methode wirkt so gut, weil sie zwei Dinge vereint: zeitliche Begrenzung und bewusste Pausen. Eine andere Strategie ist die sogenannte Ein-Priorität-Regel. Dabei setzen Sie sich für jeden Tag nur eine einzige zentrale Aufgabe. Wenn Sie diese erledigt haben, ist der Tag produktiv gewesen, ganz gleich, was sonst passiert. Das reduziert Druck und erhöht die Tiefe der Bearbeitung. Auch unsere Umgebung spielt eine Rolle. Studien zeigen, schon das bloße Vorhandensein eines Handys auf dem Tisch kann unsere kognitive Leistung bis zu 10% senken, selbst wenn es stumm geschaltet ist und der Grund dafür, ein Teil unserer Aufmerksamkeit bleibt ständig auf Empfang. Das Gehirn fragt, was wird gleich passieren? Deshalb ist es hilfreich, eine konzentrationsfreundliche Umgebung zu schaffen. Ein ruhiger Raum, aufgeräumter Schreibtisch, kein Handy in Sicht. Klare Signale an andere. Jetzt bitte nicht stören. Manche tragen dafür bewusst Kopfhörer, andere schließen die Bürotür. Es geht um sichtbare Grenzen, die Konzentration schützen. Doch es geht nicht nur um die Technik. Konzentration ist auch eine Haltung. Eine Entscheidung für Qualität statt Quantität. Für Tiefe statt Breite. Für Langsamkeit statt ständiger Beschleunigung. In einer Kultur, die Multitasking feiert, ist es fast ein revolutionärer Akt, sich einer Sache ganz zu widmen. Doch genau darin liegt die Kraft, denn unser Gehirn liebt Klarheit. Wenn wir uns auf eine Aufgabe einlassen, beginnt ein Prozess. Gedanken verknüpfen sich, Ideen entstehen, Muster werden erkannt. Wir kommen in den sogenannten Flow-Zustand. Ein Zustand völliger Versenkung, in dem Zeitgefühl und Selbstzweifel verschwinden. Flow ist nicht Zufall. Er ist das Ergebnis von Fokussierung, von Übung, von innerer Ruhe. Und Flow ist zutiefst erfüllend, weil wir dann ganz bei uns sind. Natürlich gibt es Phasen, in denen Konzentration schwerfällt. Müdigkeit, Stress, Sorgen. All das reduziert unsere geistige Präsenz. Deshalb ist Selbstfürsorge ein oft unterschätzter Teil der Konzentrationsfähigkeit. Wer gut schläft, sich regelmäßig bewegt, sich gesund ernährt und Pausen ernst nimmt, hat bessere Voraussetzungen, fokussiert zu arbeiten. Auch Achtsamkeitstraining kann helfen. Schon wenige Minuten bewusster Atembeobachtung am Tag können die Konzentrationsspanne deutlich erhöhen. Denn Achtsamkeit stärkt den präfrontalen Kortex, jenen Teil des Gehirns, der für Planung, Impulskontrolle und Fokus zuständig ist. Manchmal genügt es schon, einfach da zu sitzen, still zu sein, sich selbst zu spüren, ohne Ziel, ohne Aufgabe. In dieser Stille beginnt der Geist, sich zu sammeln. Es gibt keine App, die uns Konzentration schenkt, kein Tool, das Tiefe ersetzt. Aber wir können Bedingungen schaffen, in denen unser Denken sich entfalten kann. Weniger Reize, mehr Struktur, klare Ziele, guter Schlaf, Tiefe statt Breite. In einer Welt, die ständig ruft, schau hier, klick dort, jetzt sofort, ist Konzentration ein stiller Gegenentwurf. Ein Weg zu mehr Klarheit, zu besserer Arbeit und oft auch zu mehr innerer Ruhe. Denn am Ende ist Konzentration nicht nur ein Mittel zur Produktivität. Sie ist ein Ausdruck von Präsenz, von Bewusstsein, von echter Aufmerksamkeit für das, was wir tun und für das, was wir sind.